Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und herzlich willkommen zu unserer 90. Episode.
Wow, bald haben wir ein Jubiläum vor uns.
Oh ja. Also erstens haben wir bald 100 Episoden und zweitens haben wir bald 2 Jahre Podcast.
Orga Scheiß, ha?
Orga
Shit is getting real. Okay. na, 90 klingt echt arg, muss ich sagen.
Ja,
aber ja, auf jeden Fall, hi, ich habe das Gefühl, wir haben schon lange nicht mehr ins Mikro geredet. Dafür bin ich leider schuld. Tut mir leid nochmal, dass ich letzte Woche hier ausgefallen bin.
Und ich glaube, du warst doch echt krank.
Ja, danke für dein Verständnis.
Of course.
Thanks a lot. Aber ich bin back to my healthy me again. Wow, okay, ich muss anfangen, normal zu reden. Und bin wieder fit und bereit, dir heute zuzuhören.
Sehr gut, ich bin bereit zu reden.
Wollen wir vielleicht noch ganz kurz vielleicht anschneiden, weil wir haben es nie, glaube ich, dann geschrieben, wo wir letztendlich letzte Woche waren. Letzte Woche.
Ja, bitte, erklär. Ja, es war letzte Woche. Ich war auch schon ein bisschen verwirrt. Mein Zeitgefühl ist nicht so cool.
Ja, ich kenne mich auch nicht mehr aus. Vor allem, weil wir halt letzte Woche nicht gepostet haben. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, wo wir es in der Zeit. Aber weil wir es dann letzte Woche gar nicht mehr hier revealed haben. Wir wurden netterweise eingeladen vom ORF-Team zu einer Aufnahme von einer Barbara Karlich-Folge. Wir sind im Publikum gesessen, in der ersten Reihe. Ich meine, es gab auch nur gefühlt 3 Reihen, aber in der ersten Reihe.
Egal, wenn die VIPs. Also,
wir sind wahrscheinlich, wenn man das Publikum sieht, genau an erster Stelle. Ich habe versucht, die ganze Zeit gerade zu sitzen, aber war anstrengend.
Es war extrem anstrengend.
Ja, nein, also das wollten wir noch ganz kurz erzählen. Lustigerweise wären wir sogar wahrscheinlich am Podium gesessen, nur haben nicht früh genug, sage ich jetzt einmal, zugesagt, worüber ich im Nachhinein ziemlich froh bin, weil die Gäste, die eingeladen worden sind, ich meine, ihr werdet es dann sehen, die Folge wird in ein paar Monaten released, die Gäste, die eingeladen worden sind vom ORF-Team, waren richtig cool, interessant und ich glaube, da oben wären wir einfach richtig hart fehl am Platz gewesen.
Absolut, weil das sind alles Personen, die halt mit dem Thema halt beruflich zu tun haben und bei uns ist das halt ein Hobby, also wir wären da wirklich absolut fehl am Platz gewesen.
Eben, und die wissen halt so, also die können halt genau und detailliert alles beschreiben und erklären, die haben teilweise 20 plus Jahre Erfahrung in ihrem Berufsfeld und da war es für mich auch ehrlich gesagt viel besser im Publikum zu sitzen und da voll gespannt zuzuhören und ja, auch viele neue Sachen zu lernen, anstatt dass ich da oben gesessen wäre und wahrscheinlich die ganze Zeit im Kopf gehabt hätte, oh Gott, schau meine Haare eh gut aus. War es im Publikum meiner Seite her, ich glaube von deiner wahrscheinlich auch, auf jeden Fall angenehmer und lehrreicher irgendwie auch.
Ja, voll, das sehe ich auch so. Vor allem war es halt auch extrem interessant, dass wir auch hören konnten von den Personen selber, die halt bei Fällen, die wir schon bearbeitet haben, mitgearbeitet haben. Und dann haben sie halt davon ein bisschen erzählt oder so. Das war auch ganz interessant zu hören.
Ja, voll. Also an dieser Stelle, wir bedanken uns nochmal am ORF-Team. Das ist richtig nett, dass wir da eingeladen worden sind. Wir hatten unsere eigene Garderobe, hier essen, trinken. War auf jeden Fall sehr nett. Und wenn die Folge dann herausgebracht wird, veröffentlicht wird, werden wir das auf jeden Fall auch in unserer Story posten für alle, die da interessiert sind. Ich glaube, dass der Titel der Folge war Mein Leben mit dem Verbrechen oder irgendwie so in dem um den Dreh, glaube ich. Mhm. Und das werden wir euch auf jeden Fall dann nochmal in die Story posten, wenn es online sein wird. Und ja, das war so unsere letzte Woche. Das war ziemlich aufregend, würde ich sagen. Ja, ansonsten würde ich sagen, stelle ich uns vor und wir starten mit dem heutigen Fall.
Yes.
Also, hallo, liebe Leute. Für alle, die uns noch nicht kennen und deren ersten Folge das heute vielleicht ist, wir sind das Austrian True Crime Duo. Marina, hi. Drüben ist die Tammy.
Hi.
Und wir sind ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Wir behandeln hier österreichische Kriminalfälle, entspannt, humorvoll, zwangvoll wollte ich jetzt sagen.
Ja, voll
zwanglos. Also, wenn ihr Bock habt, dann hört uns gerne zu. Und ja, was hast du denn heute für uns?
Ich habe mal heute wieder einen Fall, der von einer Zuhörerin empfohlen wurde, beziehungsweise gebeten wurde, den zu bringen. Und die hat schon im September geschrieben, ich habe mir jetzt eh lange Zeit gelassen, bis ich den endlich gemacht habe. Und zwar rede ich heute von der Edeltraud Ast.
Edeltraud.
Genau, beziehungsweise wie er in den Medien genannt wurde, der Fastnachtmord.
Habe ich noch nicht gehört.
Ja, gut so. Wir befinden uns im Jahr 1982. Wir haben den 23. Februar. Das ist der Faschingsdienstag. Und wir sind in Lienz, das ist in Osttirol. Dort herrscht halt buntes Treiben, weil es ist Faschingsdienstag. Die Leute sind alle verkleidet. Sie feiern halt den Faschingsausgang. Und unter den feiernden Menschen war auch die Edeltraud Ast. Die 27-jährige Edeltraud, die stammt aus Niederösterreich, die ist am 21. Februar mit dem Zug angereist, um ihren Freund zu besuchen, den 52-jährigen Kurt Meyer.
Festen Freund?
Ja.
Okay.
Genau. Abgeholt hat er sie am Bahnhof in Malnitz, das ist in Kärnten, also ist ein bisschen entgegengekommen, aber bis dahin, also von der Station bis zu dort, also bis zu dem Bereich, wo sie gewohnt haben, war so circa eine Dreiviertelstunde, zumindest bist du von dort noch eine Dreiviertelstunde nach Tirol gefahren. Sie haben dann die nächsten Tage miteinander verbracht und auch den Faschingsdienstag. Und an dem Tag waren sie mit zwei Freunden unterwegs. Allerdings haben sich dann ihre Wege um Mitternacht getrennt. Also die Edeltraud ist dann woanders hin und der Kurt mit seinen zwei anderen Freunden woanders hin. Bevor sich ihre Wege getrennt haben, waren sie in der Tiroler Stuben am Südtiroler Platz. Und dort wurde dann um Mitternacht halt dann die Sperrstunde ausgerufen und die Gäste des Lokals und halt auch der Kurt Meyer, die Edeltraud Ast und deren zwei Freunde, die haben dann die Tiroler Stuben verlassen und die drei Männer, also das waren eben die, die drei Männer, die zwei Freunde und, noch einmal von Anfang, damit jetzt niemand durcheinander kommt und vor allem ich auch nicht durcheinander komme. Es waren insgesamt drei Männer, also der Kurt und die zwei Freunde. Die wollten in das Café Zentral am Hauptplatz gehen und die Edeltraud hatte da aber eher weniger Bock drauf und wollte in die Chicha-Stuben gehen.
Hört sich auf jeden Fall auch spannender an.
Ja, voll. Sie macht sich halt schon am Weg dahin und der Kurt ruft ihr nur hinterher, dass sie das eigentlich lassen soll, weil die haben eh auch bald Sperrstunde dort und es hat absolut keinen Sinn, da noch hinzugehen. Sie hat sich aber davon nicht abhalten lassen und ist in diese Chicha-Stuben gegangen und die drei anderen Männer in das Café Zentral.
Ich erwarte Böses.
Ja, vor allem, ich meine, man kann ja schon mal woanders hingehen, das ist gar kein Problem, aber es ist halt auch nicht immer so gescheit, sich dann zu trennen. Und das ist vor allem,
das finde ich jetzt so, gar nicht schlimm.
Das ist, nein, ihn überhaupt nicht, nein, aber ja, nein,
ich finde, nur wenn du das schon so erzählst, somit er sagt, na, geh lieber nicht und dann gehen sie doch und dann kann ja nur nichts Gutes passieren.
Ja, eigentlich, nein. Genau, also sie ist dann eben in dieser Chicha-Stuben und sie kennt dort die Besitzerin bzw. die Wirtin, weil sie halt öfter in Osttirol war, eben weil sie mit dem Kurt zusammen war, sie waren öfter in dieser Stuben. Und auf jeden Fall hat sie sich halt dann zu dieser Wirtin an die Bar gesetzt und sie haben ein bisschen gequatscht. Und laut der Wirtin hat sich die Edeltraud bei ihr über die Zubereitung von Knödeln nach Osttiroler Art erkundigt.
Okay, ja.
Und ja, that's what you do when you drink. Edeltraud war dann halt noch ein bisschen dort und hat noch ein bisschen getrunken und sowas, bis zur Sperrstunde. Und anscheinend hat sie dann dort einen Bekannten von sich getroffen. Die sind dann gemeinsam ins Hotel Traube gegangen. Dort haben sie sich halt dann zur Bar gesetzt, wo der Juniorchef des Hotels seinen Geburtstag gefeiert hat. Und hier dasselbe Szenario nochmal. Die Wege trennen sich.
Ich habe eine Frage.
Ja, na bitte.
Ich habe es, glaube ich, überhört oder ich kann mich nicht erinnern. Welches Jahr haben wir?
1982.
Also hat sie dem Kurt nicht so Bescheid geben können, wo sie hingeht?
Ja, richtig, ja.
Ich glaube, dort hat man noch keine so richtig tragbaren Mobiltelefone gehabt, oder?
Das glaube ich auch nicht, nein. Vor allem, Entschuldigung, Ich weiß auch gerade nicht aus. Vor allem, ich weiß nicht, ich meine, wenn ich jetzt betrunken wäre oder so, also wenn ich gar nicht mehr schreiben kann, dann gut, dann kann ich meinen Freund halt auch nicht anrufen. Aber wenn man halt noch so ein bisschen Ding ist, also ich würde zumindest meinem Freund Bescheid geben, wo ich halt, also ja, das bin halt ich.
Aber warst du schon mal so betrunken, dass du nicht mehr anrufen konntest? Okay, blöde Frage,
ich war sogar dabei.
Also in Stadien, wo ich dich gesehen habe, weiß ich, dass du in dem Zustand keinen hättest anrufen können. Ich nehme meine Frage wieder zurück.
Darüber reden wir nicht. Ja, auf jeden Fall haben sich halt dann die Wege von den beiden wieder getrennt, weil es war nämlich so, dass die Edeltraut in der Nacht, beziehungsweise halt schon um 2:30 in der Früh, auf der Toilette des Hotels schlafend vorgefunden wurde.
Oh, es war so eine Nacht also.
Es war so eine Nacht, genau. gefunden wurde. Oh mein Gott.
Kriegst du Flashbacks eigentlich, Flashback. Oder?
Oh Gott. auf jeden Fall wurde sie dort vom 24-jährigen Sohn eines Bauern gefunden. Der hat dort in dem Hotel als Aushilfsportier gearbeitet und hat sie also aufgeweckt und hat sie weggeschickt. Er ist dann die letzte Person, der die Edeltraut lebend sieht. Und was danach passiert, bleibt bzw. ist leider bis heute ungeklärt. Also, wir haben einen ungeklärten Fall für euch, beziehungsweise mich.
Oh, ganz ungeklärt, auch kein Täter?
Nö.
Das gefällt mir jetzt aber nicht.
Ja, das gefällt mir auch nicht, aber ich habe meine Theorie, aber es gefällt mir nicht. Am 26. Februar, also eigentlich ja, 3 Tage nach ihrem Verschwinden, geht der Kurt zum Gendarmerieposten Lienz und meldet, dass die Edeltraut seit 2 Tagen vermisst ist.
Warum wird. Warum so spät?
Ja, das hat die Gendarmerie auch gefragt und daraufhin hat er gemeint, dass er zuerst bei Verwandten und Freunden nach ihr nachgefragt hat.
Das hat 2 Tage gedauert?
Offensichtlich.
Aha.
Ja, sass.
Ja,
ich mag das auch nicht. Ich kann locker an einem Tag oder an einem halben Tag alle Bekannten oder Freunde durchrufen. Nicht einmal an einem halben Tag, das geht zickzack urschnell. Und dann gehe ich gleich direkt zur Polizei.
Das geht zickzack urschnell.
Nein, ist ja so.
Also, ja, nein, ich weiß schon. Ja, ich finde, das ist vor allem, wenn mein Partner sich auch schon einen ganzen Tag und eine Nacht oder so nicht meldet, wo ich halt aber nicht abgemacht, so wenn ich, keine Ahnung, weißt du, was ich meine, dann denke ich mir auch nur so, yo, ist alles okay bei dir?
Ja, wo bist du?
Irgendwie ist es etwas kritisch. Kannst du ein Lebenszeichen geben? Danke.
Wirklich. Ja. Also
Darf ich ganz kurz noch was sagen?
Jana, bitte.
Ich habe vergessen, das am Anfang zu sagen.
Ja.
Nur weil es gerade um Boyfriends geht. Ich habe noch zu sagen, und das tut mir sehr leid, ich muss Credits an meinen Boyfriend aussprechen für die letzte Folge, die ich gemacht habe, da er mir bei der Recherche geholfen hat und er mir einige Dinge erklärt hat und ich wäre nichts ohne ihn. Nein, aber hier Credits an meinen Boyfriend, der mir da geholfen hat und der sehr enttäuscht war, dass er die Credits nicht bekommen hat, als ich darüber geredet habe. Aber hier nochmal ein Danke. Ich hoffe, er hört diese Episode gerade und dann auch bis daher. Und ja, bist ein guter Junge.
Applaus an deinen Boy.
Danke.
Bitteschön.
Okay, fahre fort, das tut mir leid.
Okay, alles okay. Am nächsten Tag, also dann am 27. Februar gegen 11.30 Uhr, findet eine Frau namens Emma Gomming die Edeltraut tot unterhalb einer Stützmauer neben der Iselsbergstraße vor. Ihre Leiche ist nur mit einer Strickweste bekleidet, Teile der Unterwäsche und ein Stiefel liegen verstreut an der Böschung. Der andere Stiefel wird nicht aufgefunden. Die gerufenen Gendarmen, die Gendarmerie.
Sag einfach Polizisten, das ist ja das Gleiche eigentlich.
Okay, danke. Ja. die gehen klarerweise sofort von einem Verbrechen aus und für sie besteht dann kein Zweifel daran, dass die Edeltraud gewaltsam ums Leben gekommen ist und dass sie zunächst gehen sie auch von einem Sexualmord aus, beziehungsweise es deutet halt alles auf einen Sexualmord hin. Der Gerichtsmediziner, der halt dann auch angereist ist zu dem Tatort, der untersucht die Frauenleiche noch vor Ort und danach wird die Leiche mit dem Hubschrauber nach Innsbruck geflogen und obduziert.
Oh, es tut mir leid für sie.
Bei der Obduktion wurde dann festgestellt, dass die Edeltraud eindeutig ermordet wurde, nämlich durch Erwürgen, aber nicht vergewaltigt, wie es halt zuerst angenommen wurde. Die Ermittlungen laufen klarerweise jetzt mal auf Hochtouren und gleich am nächsten Tag gab es die erste Verhaftung.
Ui.
Ja, und zwar wurde der Reinhold Kroger verhaftet. Das Kroger? Ist der Aushilfsportier in dem Hotel, wo sie am WC gefunden wurde, der sie zuletzt gesehen hat. Er hat sich dann bei seiner Befragung in Widersprüche verwickelt und noch dazu kam, dass dann belastende Indizien festgehalten werden konnten. Es war nämlich so, dass in seinem Auto, das war ein Ford Capri, der wurde untersucht und in dem wurden verdächtige Spuren gefunden. Sein Zimmer im Hotel wurde dann auch untersucht und dabei wurde
ein nasses Hemd. Was sind verdächtige Spuren?
Was sie genau unter diesen verdächtigen Spuren gefunden haben, was sie damit meinten, habe ich leider nicht gefunden.
Okay.
Very sorry about that, hätte mich auch sehr interessiert. Aber auf jeden Fall wurde eben sein Zimmer im Hotel wurde auch untersucht und dabei haben sie ein nasses Hemd im Kasten gefunden. Und als er dann danach gefragt wurde, warum er das halt in den Kasten geschmissen hat, hat er sich das irgendwie nicht ganz erklären können, warum er das nasse Hemd in den Kasten gegeben hat und nicht zum Beispiel halt ins Bad zum Trocknen oder halt zum Waschen oder was weiß ich was. Er wurde dann nach Innsbruck in das Gefangenenhaus des Landesgerichts überstellt, in dem er dann 4 Tage in Untersuchungshaft sitzt. Die verdächtigen Spuren im Auto, die haben sich als harmlos erwiesen und es konnte auch nicht belegt werden, dass in seinem Auto die Leiche transportiert wurde. Deswegen war hier der Verdacht widerlegt und am 4. Tag seiner Urhaft wurde er halt dann entlassen.
Okay, heißt es, dass sie davon ausgehen, dass der Fundort nicht der Tatort war?
Ja, genau.
Okay.
Und sie gehen davon aus, dass sie halt auch irgendwo ein paar Tage versteckt wurde, weil am 23. war dieser Faschingsdienstag und am 27. wurde sie erst dann gefunden. Ich meine, es kann auch gut sein, ich habe mir diese Straße angeschaut. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, wenn dort kein Schnee liegt, aber es schaut für mich danach aus, als würden da nicht unbedingt so viele Leute vorbeigehen. Kann auch einfach sein, dass ich im falschen Bereich von dieser Straße war, aber die ist halt einfach gefühlt elendslang. Deswegen kann es auch gut sein, dass sie vielleicht auch einfach schon wirklich dann dort gelegen ist und dass da einfach keiner vorbeigegangen ist.
Okay, also, aber man geht jetzt davon aus, dass sie auch halt schon ein paar Tage tot war und jetzt nicht gefangen gehalten worden ist oder so.
Ja, richtig.
Okay.
Aber richtig, ja, wenn Fundort nicht Tatort war, dann wurde sie auf jeden Fall transportiert, aber das wurde halt da bei dem Auto, da wurden keine Spuren davon gefunden.
Mhm.
Und deswegen wurde er halt dann wieder entlassen. Die Ermittler haben sich dann auf die Suche nach 2 Männern gemacht, mit denen Edeltraud getanzt hat, um sie als Zeugen zu vernehmen. Die sind hier aber leider, zumindest nach dem, was ich jetzt gelesen habe, weil wäre es anders gewesen, hätte ich es wahrscheinlich gelesen, sind sie halt nicht fündig geworden. Und sie haben auch dann noch mehr als 250 Autos überprüft, besonders Autos von der Marke Mercedes. Sie haben nämlich vermutet, dass die Leiche in so einem Auto transportiert wurde. Ich weiß zwar nicht ganz genau, warum nur dieses Auto, weil es gibt genug Autos, die groß genug sind, um wahrscheinlich eine Leiche zu transportieren. But okay.
Vielleicht nicht in 1982.
Ja, stimmt. Kann sein. Sie haben dann halt auch irgendwann die Aufforderung vom Bezirks-Gendarmerie-Kommando, Bezirkspolizeikommando, wie auch immer das immer es nennen möchte. In Lienz haben sie halt die Aufforderung bekommen, dass sie sich den Kurt anschauen sollen. Weil sie sind da nicht mehr, also seiner Spur bzw. dem Verdacht auf ihn konnte dann eigentlich relativ schnell sozusagen widerlegt werden, weil er hat nämlich schon am Beginn der Ermittlungen ein Alibi für die mögliche Tatzeit genannt. Aber
okay. Und was war das Alibi?
Ich meine, naja, wenn das wirklich in diesem Zeitraum war, wo die 3 Männer in diesem Café waren, dann halt das da. Aber das hätten die zwei anderen Männer oder irgendwer aus diesem Café ja dann auch bestätigen müssen.
Ja, aber das eigentlich bräuchte ja ein Alibi bis in die Früh.
Mhm.
Weil sie wurde ja noch, ich meine, okay, wenn sollte es der was ist das, Security, nicht Security, der sie am Klo gefunden hat, sollte er lügen und sie war gar nicht zu der Zeit am Klo, dann okay. Aber sie war ja dann auch noch, ich glaube, viele Leute haben sie ja betrunken gesehen und so. Bis in die Früh, ja, oder?
Also gelesen habe ich jetzt nicht, dass sie dann noch irgendwie gesehen hat. Von okay. Der letzte, von dem man ausgeht, dass sie gesehen hat, ist eben dieser Aushilfsportier.
Aushilfsportier, mhm.
Genau. Weil man hat danach noch eine Ohrenzeugin.
Okay, na, weil ich denke mir halt so, wenn sie so betrunken war und halt urlange weg und keine Ahnung, bis in die frühen Morgenstunden halt in dieser Hotelbar und keine Ahnung, also da müsste man halt jetzt genau Uhrzeiten wissen, aber wie lange der Kurt dann eben mit seinen Kumpels da unterwegs war, das wäre halt interessant zu wissen.
Ja, leider habe ich das nicht gefunden.
Ja, das ist so, solche Sachen sind immer schwer herauszufinden, wenn überhaupt sie ja, irgendwie extrem. Veröffentlicht werden.
Ja, voll. Es war dann so, dass der Kurt dann Anfang April in den Fokus der Ermittler dann geraten ist. Kurz zu den beiden, wie lange sie sich schon kennen und alles und wo sie sich kennengelernt haben. Die Edeltraud und der Kurt, mein Programm auf meinem Computer bessert mir die ganze Kurt in Kurz aus. Dann habe ich ständig den Sebastian Kurz vor meinen Augen. Ja, auf jeden Fall haben sie sich halt vor 10 Jahren in Dreismauer kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt hat der Kurt beim Kraftwerksbau in Altenwörth gearbeitet.
Dreismauer? Wieso haben sie, das ist ja Niederösterreich, oder? Woher kommt sie nochmal?
Aus Niederösterreich. Also es kann schon sein, dass er halt dann einfach dort gearbeitet, also halt, oder warte mal.
Okay, dann war er ziemlich weit weg von zu Hause, also was heißt ziemlich weit weg, aber halt.
Altenwörth ist auch in Niederösterreich, also er hat gerade dort gearbeitet und haben sich ja vielleicht
haben
sich dort die Wege geschnitten. Auf jeden Fall hat er dann, ich weiß nicht genau, wie schnell, aber ich denke halt eher dann zum Ende hin, hatte er dann den Plan, der Edeltraud einen Antrag zu machen. Sie selbst hatte aber laut der Mutter ganz andere Pläne, weil sie wollte eigentlich die Beziehung beenden.
Mm.
Und was da jetzt auch dazu kommt, was auch den Verdacht eher auf ihn lenkt, war, also ist das, dass eine Nachbarin, deswegen habe ich vorhin gemeint, eben eine Ohrenzeugin, die soll in der Nacht, in der halt die Edeltraud ermordet wurde, einen Streit aus Kurz Wohnung gehört haben sollen. Und gehört haben sollen, war das gerade Deutsch? Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kommt hier halt dann die Frage auf, so hat die Edeltraud ihm halt dann in der Nacht ihren Entschluss, den Entschluss ihm mitgeteilt? Ist es deswegen vielleicht eskaliert? Haben sie deswegen zum Streiten begonnen? Hat er sich vielleicht doch irgendwo verhört und der Streit ist wo ganz anders hergekommen? Das kann natürlich auch gut sein. Ja.
Aber glaubst du, wenn sie ihm das gesagt hätte an dem Abend, dass sie dann noch gemeinsam losgegangen wären, so?
Ach so, nein, ich glaube, das war nicht davor, sondern vielleicht sogar danach schon.
Aha, okay.
Eventuell. So könnte ich es mir zumindest vorstellen, dass es echt eher danach war und nicht davor. Der Kurt wird also verhört und in seinen Aussagen finden sich halt immer mehr Widersprüche, weil er erzählt zum Beispiel, dass er halt in dieser Fastnacht im Café Anguntum und im Café Großglocken nach der Edeltraud gesucht hat. Als er sie dann aber dort nicht gefunden hat, ist er nach Hause gegangen, in seine Wohnung in der Triester Straße 32 und hat dann dort die Tür unversperrt gelassen. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass dieses Nicht-Wohnungstür versperren so oder so keinen Sinn gemacht hätte, weil die Edeltraud keinen Schlüssel hatte und sie ihn so oder so mit der Gegensprechanlage aufwecken hätte müssen, damit sie auch mal in die Stiege des Mehrparteienhauses kommt. Was dann auch noch dazu kommt, war, dass der Kurt angegeben hat, dass er die Margit S., das ist eine Freundin von der Edeltraud, die hat er angerufen und hat sich halt bei ihr nach der Edeltraud erkundigt. Die Margit hat dann aber diese Behauptung dann widerlegt, weil sie ausgesagt hat, dass er nicht bei ihr angerufen hat, sondern sie bei ihm. Und als ihm das dann mitgeteilt wurde, hat er dann keine wirkliche plausible Erklärung dafür gefunden und meinte dann nur, dass es ja egal ist, wer bei wen angerufen hat, dass telefoniert wurde und dass es ja im Prinzip, dass er nicht mehr weiß, hat er sie angerufen, hat sie ihn angerufen. Aber ich finde, da musst du dir, bevor du sowas aussagst, musst du dir halt wirklich sicher sein, hast du das gemacht oder hast du das nicht gemacht? Ja. Das sage ich gleich von Anfang an. Ich bin mir nicht sicher, habe ich sie angerufen oder hat sie mich angerufen? Weil da genau kommt halt dieser Verdacht dann voll auf.
Eben, und an dieser Stelle, lieber Kurt, das macht sehr wohl einen großen Unterschied und ist sehr wichtig, wer wen angerufen hat, wenn es um Mordermittlungen geht. Also
richtig. Richtig, ja. Vor allem, weil er davor auch noch behauptet hat, er hat an diesen 2 Tagen, wo er nicht gemeldet hat, dass die Edeltraut vermisst ist, dass er halt die ganzen Freunden und Verwandten durchgerufen hat. Dann am 5. April 1982 entdeckt eine Spaziergängerin unterhalb der Straße zu Faschingalm den 2. Stiefel des Mordopfers. Und die Stelle, wo halt dieser Stiefel gefunden wurde, ist ca. 5 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.
Wahnsinn, würdest du ganz kurz nur, wenn du den Stiefel siehst, die Polizei anrufen und sagen, du hast den Stiefel gefunden?
Nein, ich, keine Ahnung, eigentlich nicht. Weil ich meine, wenn sie jetzt ein Foto posten, halt in der Zeitung halt dann haben, das war eine ganz andere Zeit, wenn sie ein Foto in die Zeitung geben und sagen, das ist der Stiefel, wenn ihr den anderen Stiefel findet, dann ruft unter der an. Wenn einem das so im Kopf bleibt, dann ja, okay. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf der Straße einen Schuh finde, denke ich mir, okay, da war er angesoffen, hat seinen Schuh vielleicht verloren. Ich weiß es nicht.
Ja,
oder voll. Irgendwelche anderen Umstände sind dazu gekommen, dass er halt dann diesen Schuh verloren hat. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt die Polizei anrufen.
Nein, aber so wie du sagst, okay,
wenn man du das machen?
Nein, niemals. Weißt du, wie oft ich schon Schuhe irgendwo gesehen habe auf der Straße? Da, weiß ich nicht, würde mich die Polizei wahrscheinlich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich immer jeden Schuhwerk anrufen würde, das ich finde. Nein, ja. Aber wie du sagst, so, wenn ein Inserat oder so geschalten ist, oder eingeschrieben ist oder so, wo du, und du erinnerst dich, hey, das steht aus wie das, was ich gesehen habe, so, ja, okay, von mir aus dann schon, aber prinzipiell so würde ich das halt wirklich nicht machen.
Ja, voll.
Aber ja, Props an die Leute, okay, die es tun.
Ja, voll. Und es hat ja da offensichtlich, ich meine, es hat jetzt nicht wirklich was gebracht, aber es jetzt gemacht und das war schon mal gut und es hat den Leuten vielleicht ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es in eine gute Richtung geht. Die Polizei durchsucht dann die Umgebung der Faschingalm in der Hoffnung, halt weitere Hinweise zu finden, aber leider war das vergeblich, weil sie haben nichts gefunden. Jetzt hat sich halt da auch dann, sind auch wieder so ein paar Fragen aufgekommen, wie zum Beispiel so, wie ist dieser Stiefel halt in diese Gegend gekommen, und dann wird halt der Kurt wieder verdächtig, weil der Kurt hat nämlich zu der Zeit, also zum Zeitpunkt des Todes, beziehungsweise halt nicht nur zum Zeitpunkt des Todes, klarerweise, aber halt in der Zeit, hat er als Büro- und Lagerleiter bei einer Erdbewegungsfirma in Deband gearbeitet. Und weil halt diese Firma in dieser Zeit oder halt noch in diesem Gebiet immer wieder Wald- und Forstwege angelegt hat, kannte er halt dieses Gebiet und vielleicht hat er irgendwo da halt in diesen Stiefel mal vielleicht verschwinden lassen, der Kurt, oder irgendwie sowas. Oder ja, auf jeden Fall ist halt der Verdacht dann wieder auf ihn gefallen. Leider wurde aber dann danach, wurden anscheinend keine Hinweise mehr gefunden, es wurden keine weiteren Beweise mehr gefunden, die vielleicht zu einem Täter hätten führen können oder vielleicht auch zum Kurt hätten führen können. Und ja, somit ist der Fall halt leider bis heute ungelöst. Und der Kurt, der ist dann ein paar Jahre darauf gestorben und ja, seitdem gibt's leider nichts mehr. Ist leider ungelöst, dieser Fall. Und das
wurmt mich sehr, weil sowas.
Ich habe irgendwie, es ist irgendwie, finde ich, schwierig zum Einschätzen, weil ich denke jetzt nicht, dass dieser Aushilfsportier irgendwas damit zu tun hat. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber ich finde das beim Kurt ein bisschen sass, vor allem, weil er sich halt auch immer so in Widersprüche verwickelt hat. Und wenn es wirklich ist, dass sie ihn verlassen wollte und dann wurde auch noch ein Streit gehört, er kennt sich in der Gegend aus. Also auch wo die Leiche gefunden wurde, wo der 2. Stiefel gefunden wurde, es ist alles ein bisschen, also für mich, wenn ich jetzt so persönlich meine Meinung dazu sage, also ist es für mich eher in Richtung Kurt.
Okay, aber es kann auch zum Beispiel irgendein Unbekannter so random auf der Straße sie überfallen
das,
haben.
Das natürlich auch, ja, das auch.
Ist schwierig zu sagen, keine Ahnung.
Extrem schwierig. Also, ich meine, hast du irgendeine, kannst du es einschätzen? Kannst du irgendeine Meinung dazu?
Ich weiß nicht. Also, ich denke mir, ich weiß nicht, ob der Kurt, ich meine, das ist schon seltsam im Kurt, dass er auch mit diesen, erst nach 2 Tagen und dann mit dem Telefonat, wo er gesagt hat, na, er hat sie angerufen, die beste Freundin oder die Freundin da und dann eigentlich was umgekehrt. Es sind schon so einige Dinge, wo ich mir denke so, Kurt, hast du was zu verstecken? Aber ich weiß nicht, mittlerweile nach so vielen True Crime Folgen, sei es jetzt unsere oder andere Podcasts, habe ich immer das Gefühl, es gibt immer wieder so einen Turn-Moment, wo man sich so denkt so, der ist es und dann ist es aber nicht.
Ja, stimmt.
Und ich denke mir, okay, er könnte sein, aber ich bin jetzt nicht 100% überzeugt. I don't know.
Es ist irgendwie schwierig halt bei solchen Sachen.
Ich eben, mein, und wenn sie so betrunken war. Da können gefühlt
100 Theorien abgestellt werden.
Ja, eben. Und wenn sie so betrunken war, kann es auch sein, dass sie halt irgendwie auf der Straße leichtes Opfer für irgendjemanden gewesen ist.
Ja, stimmt. Ja, du, es kann eh auch sein, dass er halt zufällig jemandem begegnet ist, der sie halt dann, der
böse. Ja, aber da muss man dann halt auch wieder sagen, dass es dann seltsam ist, dass sie, also wenn es irgendein Fremder gewesen sein sollte, dass sie quasi unter Anführungszeichen nur erwürgt worden ist.
Mhm.
Weil ich denke mir oft so.
Das ist halt auch wieder so persönlich, ich weiß nicht.
Ja, nein, ja, das auch, aber ich denke mir halt, meistens, wenn es irgendeine random Person ist, entweder ist es extrem brutal, so mit Schlägen und so weiter. Wobei man sagen muss, wenn sie so betrunken war, dann waren vielleicht solche Schläge gar nicht notwendig, weil sie eh eben leicht zu überwältigen war. Aber das Ding ist dann halt, was mich irritiert, meistens, finde ich, sind es ja dann doch Sexualdelikte, die so Fremde machen. Weißt du, was ich meine?
Genau, ja, ja, eben.
Und dadurch, dass sie nur erwürgt worden, also was nur, halt, weißt du, was ich meine?
Dass, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Dass genau, nichts anderes das noch dabei war, wie zum Beispiel eben Missbrauch oder so oder Vergewaltigung.
Ich eben, mein, und Gott sei Dank, es ist halt, ja, eh Gott sei Dank, aber es ist halt auch kein Blutbad, was, wo ich mir halt auch denke, okay, vielleicht kannte derjenige oder diejenige sie doch und man wollte sie halt nicht zu arg verletzt sehen, weißt du, was ich meine? Also das war, dass das ja so eine Blockade war, weil natürlich Leute, die wir kennen, im Normalfall ist das für uns schlimmer, wenn wir sehen, dass die irgendwas haben. Aber dann würde mich halt wirklich das Motiv interessieren. Ich meine, ja, natürlich, eigentlich ist es schon allein ein gutes Motiv, dass man sagt, okay, er wusste, sie wird ihn verlassen oder so. I don't know. Could be Kurt, could be someone else, but I don't know.
Ja, aber schreibt uns mal, was ihr für Theorien habt. Es würde uns sehr interessieren.
Voll.
Ja, weil ich habe so eine Hassliebe zu ungeklärten Fällen. Ich mag sie, weil es uninteressant ist, Theorien abzustellen, aber ich hasse sie, weil es einfach schade ist, dass kein Täter gefunden werden kann oder konnte.
Eben, und ich denke mir, also das ist halt auch jetzt nur mein Hirn, aber wenn, angenommen, ich wäre ein Mörder oder eine Mörderin, und ich würde mit dem Mord davonkommen und ich, weil er ja auch schon tot ist, wenn es jetzt nicht ein plötzlicher Unfall oder so ist, würde ich halt fix an meinem Sterbebett den Mord noch gestehen.
Ja.
Einfach, damit, ich meine, okay, Menschen, die Morde begehen, sind in den meisten Fällen einfach abgefuckt, aber allein, dass die Familie oder die Freunde und die halt Bekannten um das Opfer herum in dem Umfeld doch noch irgendeine Art von Closure haben und damit abschließen können und einfach ein reines Gewissen halt haben können, was passiert ist, weißt du?
Mhm, richtig.
Aber ja, nicht jeder denkt halt so.
Obviously. Ja, nein, eh nicht. Ja, ich meine, es ist schade, dass der Fall nicht aufgeklärt werden konnte. Ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da ist noch nicht mehr wirklich viel Hoffnung, dass man diesen Fall noch aufklären kann.
Probably not, nein.
Ja.
Aber voll interessant, dankeschön.
Bitte gerne.
Ja, ich habe beziehungsweise jetzt danke an die Zuhörerin, die es auch empfohlen hat voll. Oder halt vorgeschlagen
vielen
hat.
Vielen Dank. Ja, richtig. Ja, vielen Dank. Ich habe mir dank dir jetzt auch, also Zuhörerin, dieses Buch bestellt. Da sind sehr interessante Fälle drinnen.
Nein, aber auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön. Es war sehr interessant. Ich eigentlich schade, dass wir nicht mehr über ungelöste Fälle reden, weil es ist ja doch arg, was für ungelöste Fälle es eigentlich noch gibt. Aber andererseits, es fällt mir so schwer bei der Recherche und beim Ausarbeiten, einen Fall eben auszuarbeiten und zu wissen, ich werde das nicht quasi beerdigen können, so abschließen können, weil ich nicht weiß, wer es gemacht hat. Aber vielleicht werde ich mich auch mal dran wagen, einen ungelösten Fall zu machen.
Ja, ich kann dir auch sehr gerne mal dieses Buch geben. Ich werde jetzt noch ein paar raussuchen, weil ja, ungeklärte Fälle sind einfach sehr, sehr spannend. Und ich kann dir gerne mal das Buch geben. Also
ja, danke schön. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie einen ungelösten, glaube ich, gemacht, sondern du hast schon mal welche gemacht, gell?
Ich habe schon ein paar gemacht, ja.
Ja, aber genau.
Hast du echt noch keine gemacht?
Mir wird jetzt gar keiner einfallen.
I don't know. Aber ja, ich habe schon ein paar gemacht, das ist richtig.
Ja, aber ich glaube, also mir würde jetzt in der Garten keiner einfallen und ich meine zu behaupten oder behaupten zu können, dass ich noch keinen gemacht habe. Aber das haut's mir auf die Finger, wenn ich jetzt falsch liege.
Okay.
Genau. Ja, also ich würde sagen, ihr werdet Bilder zu dem Fall finden auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns gerne, falls ihr kein Instagram habt, eine E-Mail mit euren hier Theorien schicken.
An austriantocrimeduo@gmail.com.
Und ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch, der DM auf Instagram, da sind wir am aktivsten, da sehen wir alles, da schreiben wir zurück, da liken wir, da teilen wir, da machen wir all that social media stuff. Und ja, ich würde sagen, danke für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche.
Ja, aber nochmal, schreibt uns auf jeden Fall die Theorien. Mich würde das wirklich, wirklich sehr interessieren, was ihr denkt. Und was auch noch cool wäre, ich weiß, wir machen das jetzt nicht so oft, aber was cool wäre, wäre, wenn ihr uns vielleicht so eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify da lasst, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und sonst wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag oder Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das jetzt anhört. Und bis nächste Woche.
Bye.
Bye.